So, meine Damen und Herren, ich werde jetzt kurz auf Englisch switchen, weil wir haben einen International Star hier. Ladies and Gentlemen, welcome to Swiss and Harms between Tour and Angel. And müssen wir gleich nochmal klären, was Angel auf Englisch heißt. And we have like a big star, you know, he just went on his UK tour. Make a big applause for Chris the Lord Harms. Yay!
Yeah.
What's up, what's up?
Hey, 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 yeah.
Was heißt Angel auf
Just checking, it's Hinge.
Hinge?
Or, warte. Das war eine Angel in der Tür. Das ist so eine Türangel.
Ja, aber die meinen wir doch, oder?
Ja, genau. Ja, natürlich.
Ja, was denn
jetzt? Aber meint man nicht die Angel zum Angeln?
Nein.
Ja, Tür und Angel, ich weiß, aber es ist noch viel witziger. Fishing Rod. Between Tour and Fishing Rod.
Weil wir sind so krasse Angler. Ja, ey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen bei uns. Wir waren eine Zeit lang verhindert. Ich glaube jetzt 3 Wochen oder so.
Ja, fast. Ne?
4 Wochen. Ihr wisst ja, woran es liegt. Der Christian ist on World Tour und ist unterwegs. Und dann ist man nicht mal, ne, Leute, ihr wisst ja, auch in diesen Backlounges in Acapulco und wo auch immer er sich rumtreibt, da ist manchmal der Empfang nicht so gut. Dann, ich kenn's selber, ne, ich habe ja auch mal Musik gemacht, so semi-erfolgreich. Dann ist man heiser. Dann
ja, erzähl mal von deiner Band.
Fühlt man sich nicht so, nee, das ist nur, also wir machen ja ein paar Demos und so.
Ja, cool.
Und dann fühlt man sich nicht so und dann ist man angekratzt und dann sagt man, nee, irgendwie fühle ich mich jetzt nicht bereit für einen Podcast. Und das kann ich total verstehen, deswegen sind wir heute hier im Lost Place. Und ja, zu Beginn, Christian, erstmal die Frage, wie geht es dir wirklich und wie war die Tour? Und da muss ich noch eine Sache ergänzen, jetzt nach der Haftbefehl-Doku, hast du sie gesehen?
Habe ich noch nicht gesehen.
Oh mein Gott.
Aber ich weiß jetzt endlich, wie er aussieht. Ich habe noch nie vorher ein Bild gesehen.
Und wichtig, naja, es gibt ja 2 Haftbefehls in dieser Doku, was die Optik angeht. Aber
okay,
Christian, wir müssen, genau, es geht jetzt ums Unzensierte. Wir wollen nicht mehr dieses geschönte, oh, es war so toll und dies und jenes vor 32 Leuten in Bristol war geil und so. Wir wollen die harte Realität, sofern sie hart ist,
31 ungeschönt. Leute.
Wir wollen Drugs, wir wollen Abstürze, wir wollen Streit innerhalb der Band, Drama, Schlägereien. Aber zu Beginn, wie geht's dir wirklich?
Mir geht's jetzt tatsächlich wirklich wieder gut. Ich war gestern so unfassbar müde und im Arsch. Ich bin Montagnacht wiedergekommen.
Im Arsch.
Im Arsch. Heute ist Mittwoch für, wann auch immer wir das jetzt hier senden. Und ich wollte gestern Dienstag eigentlich schon mal wenigstens einen Rechner anmachen und so 1000 E-Mails beantworten, die dann liegen bleiben. Weil du kennst das auf Tour ja auch.
Oh ja, ich lese einiges an E-Mails, Digga.
So, dann, eigentlich hat man ja viel Zeit im Backstage, aber manchmal will man dann einfach nicht sich hinsetzen und den Scheiß abarbeiten. Und ich habe gestern
manchmal
einfach
ist sehr,
oder immer, ja.
Also,
und ich habe einfach nichts, ich habe gestern, ich wollte auch nicht von der Couch hoch. Ich habe nur Netflix, Digga.
Geil, was hast du da geguckt?
Weiß ich nicht mehr.
Okay. Ja, das ist dieses fertig, ne?
Ja, so richtig. Ich habe auch nur, nee, doch, ich weiß, was war auch nicht Netflix, war Prime, aber ich habe mich wieder durch die ganzen Daniel Craig James Bond Filme durchgeballert, weil die
sonst
ja so schön zusammenhängen. Und deshalb geht's mir gut, bevor ich aber von Tour erzähle, wie geht's dir?
Ja, Christian.
Also wirklich jetzt.
Da sprichst du was an.
Oh Gott, nein, nein. Sag doch einfach gut und
ja.
Ich will es doch gar nicht wissen.
Ja, ein bisschen so amerikanisch, yeah. Ne? Oh, it's just great. Nice. Everything is perfect.
Mache ich in England nach wie vor falsch. Die Leute fragen, hey, alright, buddy? Oder nee, buddy sagen die nicht, alright, lad. Und dann antworte ich wirklich, wie es mir geht, und dann sind sie verwirrt, weil du ja eigentlich nicht drauf antwortest.
Nein,
kann mich nicht dran gewöhnen. Aber wie geht's dir?
Ja, Christian, wie geht's mir? Also, ich hab Ich weiß ja, ne, ich laber manchmal wie so ein Privatier mit so Sachen, die eigentlich gar nicht relevant sind für die Leute wahrscheinlich. Ich
Geld.
Hab wieder mit Sparring angefangen.
Mhm.
Hat ja die Nase gebrochen. Hab wieder mit Sparring angefangen.
Sieht sehr niedlich aus jetzt, die neue Nase.
Ja, ist ganz gut. Ich wollte ein bisschen so diesen Michael Jackson-Look. Weißt du, so stupsig.
Hast du geschafft. Kommt übrigens ein Biopic im Kino, ne?
Echt?
Nächstes Jahr, Michael.
Wir haben ja schon mal über Michael und die wahrscheinlich Lügen über ihn geredet.
Ja. Da muss ich dir auch noch was erzählen später.
Geil. Aber, okay. Und ansonsten geht es mir, ja, ich habe ein paar Wehwehchen, Mann. Ich habe so ein paar Verletzungen, die irgendwie nicht weggehen am Fuß.
Durchs Fighten oder
ja,
was?
Ja, das ist irgendwie, das hatte ich schon mal im Oberschenkel, da habe ich so einen ganz tollen Low-Kick bekommen. Und es ist manchmal, können so blaue Flecken irgendwie anschwellen. Das Liom,
Läsur oder?
Lipome, keine Ahnung, irgendwie sowas. Du weißt, was ich meine, ne?
Läsion?
Irgendwie, keine Ahnung. Es schwillt dann an und ich glaube, sowas habe ich jetzt auf dem Fußrücken. Und das ist ziemlich unangenehm, wenn du so Schuhe anziehst. Und ich hatte gestern so Skater-Schuhe, weil ich bin ja ein krasser Skater.
Aha, okay.
Mit so diesem Puffed Laces, weißt du, also diese dicken Dings. Und das hat voll raufgedrückt und ich bin den ganzen Tag richtig unangenehm rumgegangen. Und ansonsten, Christian, werde ich dieses Jahr richtig punkmäßig mal wieder seit meiner frühesten Kindheit Skiurlaub machen.
Ich auch nächstes Jahr. Geil.
Ja, also ich.
Wir haben ja schon mal aus dem Skiurlaub gepodcastet.
Genau, ich werde tatsächlich, ne, ich bin ja Weihnachten immer in der Schweiz und ich bleibe länger und fahre mit meiner Family dann hoch in die Berge. Die feiern da ja immer alle. Und ich wollte Rosi einfach mal diesen Weihnachten in den Bergen richtig mit Silvester in den Bergen und mit Skilernen und so weiter.
Und Schnee und einem Reh neben einem Baum.
Schnee ist ja mittlerweile so eine Sache. Ich hoffe, da fällt einiges. Aber ich wollte das einfach mal diesen Film aufmachen. Wirklich hat mich mein halbes Leben gekostet jetzt. Also auch, das ist so teuer da. Besonders in der Schweiz Skiurlaub. Es ist wirklich bescheuert. Aber ich dachte so, ey, ich mache das jetzt einmal mit ihr. Dann kann sie für sich entscheiden, ob ihr das gefällt. Und wenn ihr das gefällt, machen wir das dann immer die nächsten Jahre in der Slowakei oder in Tschechien oder in Slowenien.
Ganz entscheidende Frage. Alpinski oder Snowboard? Bist du oldschool oder bist du cool?
Also ich bin eine Katastrophe. Ne? Du musst dir vorstellen, ich komme aus einer Familie. Meine Tante war im Olympiakader. Im Skiabfahrtsbla. Mein Vater konnte, die können alle extrem gut Skifahren.
So mit Wedeln und so.
Ja, also wirklich. Ne, es ist, und dann musst du dir vorstellen, kommst du da mit deinen norddeutschen Flachland-Bauernbeinen an. Und es war halt immer auch Anlass für Häme und so. Ich bin ewig nicht gefahren. Ich habe es dann einmal gemacht und vor 4 Jahren oder so. Und das war Katastrophe. Wenn dann eher Ski. Ja,
Hauptsache ich dachte, Spaß, ne?
Ich dachte, vielleicht ist Snowboard leichter. Mir wurde aber gesagt, Snowboard ist nicht unbedingt leichter.
Na, die ersten Tage ist am schlimmsten, weil nur die Knie und der Arsch wehtun, weil du fällst ja immer entweder auf den Arsch oder auf die Knie, auch richtig doll.
Ja. Also keine Ahnung, du fährst Snowboard?
Nee, ich fahre Ski, seit ich klein bin. Also tatsächlich auch wirklich ganz klein, klein, klein. Und ich habe ja auch in meiner Kindheit ein paar Jahre in München gewohnt. Das heißt, da fährt man dann einfach am Wochenende auch Ski. Das heißt, ich bin jetzt auch kein krasser Ultra-Alpin-Skifahrer, aber ich fahre sicher.
Aber es ist halt, wenn man.
Und habe Snowboard mal probiert, ein Jahr, weil ich cool sein wollte, aber ich habe gemerkt, ich fahre gerne schnell geradeaus, dieses seitlichen Berg runter. Eiern fand ich immer irgendwie nicht geil.
Ja, so ist das halt, wenn man aus so einer krass privilegierten White Bubble kommt, wie du, Christian, dann hat man halt einfach in München, ist man Mittwoch nochmal kurz mit den anderen aus dem Golfclub hochgefahren, hat nochmal eine Abfahrt hingelegt und danach Après-Ski. Aber ja, für mich war es halt komplett anders. Ich probiere es mal und ansonsten Christian, muss man auch sagen, unser Podcast geht Richtung ausverkauft.
Ich wollte schon fragen, wo stehen wir? Passen 500 Leute rein,
ich bestuhlt? Ich glaube 500 und ich glaube viel ist da jetzt nicht mehr und das ist ziemlich geil, ne? Das wird natürlich sehr, sehr cool. Das wollte ich dir einfach mal als Anmerkung mitgeben.
Vielleicht, ich muss das nochmal, also für die jetzt gerade erst eingeschaltet haben, hier nach der Sat.1-Werbung, wir machen diesen Podcast live am 19.
Am 20. Mittags in der Großen Freiheit 36.
20. Dezember in Hamburg auf St. Pauli in der Großen Freiheit 36 mittags. Wir nehmen 2 Podcast-Folgen auf. Und wir haben Pi und Jakob dabei an Akustikgitarren und werden zwischen den beiden Folgen wieder ein bisschen ein paar Songs singen. Ich weiß noch nicht welche.
Ja, ich habe
schon. Ich habe überlegt, ob ich mal ein Swiss und Harms, ob ich mal ein Swiss und die anderen Songs singen soll.
Und ich einen von euch?
Das musst du nicht. Das
mache ich.
Kannst du. Aber ihr
habt doch diesen November Rain gemacht, ne?
Genau.
Ja.
Nein, aber ich finde ja nach wie vor so einen Song wie Bis der Nagel den Sarg trifft oder so. Es ist so ein Song, wo ich denke, den könnte ich auch singen.
Ja, wir müssen auch überlegen, du bist natürlich, hatten wir eigentlich gesagt, auch herzlich eingeladen, dass wir beide Abende einen Song machen.
Mhm.
Und können wir mal überlegen, ob wir vielleicht da mal was Crazyes machen. Nicht das, was man immer so macht.
Also nicht Schwarz-Rot-Gold oder Schrei nach Liebe oder Aufhören.
Sondern ob man mal sagt, ey, lass uns doch mal was Geiles noch nebenbei zaubern.
Ja, ich bin da.
Können wir mal drüber reden. Genau, ansonsten, Christian, genug von mir. Erzähl doch mal jetzt von dieser UK-Tour. Also, wie viele Städte waren das? Wie ging's los? Wie fliegt man da rüber? Wie viele Leute wart ihr? Also auch ein bisschen Meter, also einfach Daten. Und dann erzähl doch mal so, wie der Vibe war, wie du England wahrgenommen hast. Ich meine, da ist ja auch jede Menge los, gerade auch politisch. Und wie die Shows waren.
Wir sind tatsächlich nicht geflogen, sondern ganz klassisch mit einem Nightliner rüber. Der Weg ist gar nicht so lang, wie man denkt.
Über Frankreich?
Genau, über Frankreich. Okay. Und mit der Fähre. Calais, Dover.
Das heißt, ihr konntet alles mitnehmen. Der Nightliner passt auf die Fähre?
Ja, ja, voll. Krass. Das sind ja diese großen Fähren, wo auch LKWs, also ne, ist ja mit Brexit und so zwar nicht einfacher geworden, aber trotzdem muss ja was auf die Insel noch von der Insel Nervkram, runter.
Nervkram, ne? Ihr musstet alles anmelden, Import, oder? Jede Schraube?
Genau. Kommt ein Canet und so weiter, aber die waren gnädig. Also wir mussten nicht irgendwie den Trailer auspacken.
Okay.
Wir haben eine bisschen kleinere Produktion gefahren, weil wenn du damit einen Truck rüberfährst, ist einfach zu teuer. Und die Shows in England sind halt, also die größten sind halt dann so ein bisschen, also vierstellig irgendwie gerade geschafft, in 2-3 Städten und der Rest ist dann halt 500, 600 Leute. Das heißt, da fährt man Nightliner, es ist geil, ja, fährt man aber Nightliner und Trailer, das heißt, es ist ein bisschen klubbiger da.
Schön mit NTS gefahren wahrscheinlich.
Nee, wir haben uns Artist Delight tatsächlich gegönnt, weil, genau aus diesem Grund, wo du sagst, wie ist England, weil November, kalt, windig, Nebel, Regen, scheiße, schlechte Laune.
Ja.
Ne? Also, und wenn du dann einen Nightliner hast, in dem du entweder schwitzt oder frierst oder beides auf einmal und die Betten sind dreckig, alles klappert nachts, bockt nicht.
Ja.
Das heißt, dieser Luxus zu sagen, wir nehmen uns einen echt guten Nightliner, weil wir waren ja 2 Wochen am Stück unterwegs. Ich hatte einmal einen Day Off in einem Hotel, wo ich mal entfliehen konnte. Und da ist dieser gute Nightliner, der dann teurer ist, so viel wert. Und vor allen Dingen Catering ist in England einfach Banane, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes.
Die scheißen richtig drauf,
ne? Es ist halt einfach ein anderer Deal. Also Catering für die euch da draußen, wenn man gutes Essen bekommt im Backstage, ist das Teil des Deals. Unterm Strich zahlt sowas die Band natürlich. Du bekommst dann dementsprechend weniger. Aber diese Logistik gibt es dort gar nicht. Das heißt, die rechnen nicht damit. Du kannst einen Catering-Rider hinschicken, sagen, wir hätten gern Frühstück und Mittagssuppe und abends Essen. Und dann kommt sowas zurück wie, ja, dann könnt ihr euch ja was holen. Also, weißt du, so.
Echt?
So? Ja, du bekommst halt ein Buyout. Du bezahlst dann halt dir das selber, du kommst an, es ist ein bisschen Brot da und eine Scheibe Käse, aber ansonsten bestellst du dir was. Das heißt, es ist echt eine Diät mit Ansage.
Das ist aber krass, weil du siehst ein bisschen so chubby aus.
Ich bin ein bisschen, genau.
Weil
genau.
Viel Burger King Frühstück.
Viel,
ne?
Burger King, viel, ja. Kokain.
Ja,
und das, da quillt man auf. Ein anderes Level war, als wir mit Maiden, die zweite Iron Maiden Tour 23, die war ja auch in England, aber das ist ein anderes Level. Stadion-Level, ja. Arena-Level, die haben eine Catering-Firma dabei.
Aber sag doch mal, also das heißt, du, also für die Leute auch, ne? Ihr müsst, also besonders wenn man 2 Wochen, ich war zum Glück noch nie 2 Wochen im Bus unterwegs, das ist auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Ich bin immer schon nach 4-5 Tagen, denke ich, es reicht. Ihr müsst euch vorstellen, man wohnt in diesem Bus. Und immer der Auftrittsort, im Fachjargon Location, in dem man spielt, ist dann für den Tag sowas wie das Zuhause.
Genau.
Das heißt, du freust dich über ganz banale Sachen, so, ey, die haben Handtücher hier.
Es ist sauber.
Es ist sauber. Du kannst hier cool duschen und hast nicht irgendwelche Haarbüschel von irgendwelchen vercrackten Bands, die vor dir da waren hier.
Oder richtig geil mal ein eigener Raum, wo man ganz alleine drin sein kann.
Wo man chillen kann, ja, wo, so. Genau. Und du freust dich natürlich, und es muss wirklich nichts Extravagantes sein, aber du freust dich, wenn es irgendwie morgens, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr wacht auf in diesem Bus und dann geht ihr in die Location und duscht und dann freut ihr euch, wenn es irgendwie einen korrekten Kaffee, richtig geil noch, wenn es noch Hafermilch oder so solche Sachen gibt. Und wenn es irgendwie ein Frühstück gibt, was bockt.
Wenn der Duschkopf funktioniert, wenn eine Klobrille nicht abfällt. Genau. Das sind so die kleinen Sachen,
wenn
man denkt,
geil. Wenn das Klo sauber
geil.
Ist irgendwie, weil ihr euch vorstellen müsst, zum Beispiel ich kann das offen sagen, ich bin geisteskranker Heimscheißer. Und für mich ist es auf Tour ganz oft so, also ich hatte auch schon echt Tage, wo ich einfach, Digga, nicht auf Klo gegangen
genau.
bin.
Genau, und man kann auf dem im Nightliner, das Nightliner-Klo ist nur für flüssig.
Genau, ne?
Also
das
da, muss man
da
wissen.
Pische, und das ist aber auch mit an Tag 2 schon echt stinkt und so weiter.
Das muss ich sagen, bei Artist Delight tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, wie die das machen. Die Busse sind so krass top.
Okay,
weil hat sogar eine Dusche da.
Wir machen das dann oft so, oder ich mache das dann oft so, dass ich dann nachts immer, ich habe das schon so eingebaut, wenn ich merke, der Bus hält nachts kurz an, so stehe ich auf und gehe pinkeln, so einfach im Feld, weil mir das lieber ist. Genau, und das heißt, jetzt das andere Szenario, was Chris gerade beschrieben hat, man wacht auf und kommt da rein und da sind so ein paar Engländer, die sagen so, ey, wir haben die ganze Welt hier immer andauernd, alle International Acts. Ich stelle euch doch nichts zu essen hin, Alter.
Es ist halt einfach nicht, das ist halt aber einfach Teil des Deals.
Wie, ne? Hast du ein bisschen immer frühstücken gegangen?
Nein, es ist ein bisschen was da, so, aber es ist, wie gesagt, halt irgendwie 2 Packen Brot und ein bisschen Käse und man besorgt,
Cheddar. Oder unser,
genau, ja, klar, genau, Old Cheddar, Young Cheddar und der Tourmanager besorgt ein bisschen was. Ich habe mich tatsächlich dran gewöhnt, bei dieser Tour das Frühstück ausfallen zu lassen und schlaf bis 13 Uhr.
Okay.
Um 14 Uhr war immer Soundcheck. Das heißt, ich schlafe bis 13 Uhr, dann bin ich irgendwann 1:30 in der Venue, dann putze ich mir kurz Zähne und gehe vielleicht duschen oder so.
Und dann hast du Mittag gegessen?
Dann ist Mittag mein Frühstück, Abendessen ist mein Mittagessen.
Also es gab schon dann immer Essen?
Naja, wir haben abends was bestellt.
Und mittags?
Das war das Toast und Cheddar, was da.
Also die Frühstücksreste hast du mittags gegessen?
Quasi, ja.
Krass.
Also man kommt auch meistens erst mittags rein, häufig, ne, weil die Deals da anders sind. Die sind das auch nicht so gewohnt. Dass du morgens schon rein willst und zahlst du, also es ist so geisteskrank, du zahlst dann in London manchmal, wenn es heißt, ja, der Bus soll aber morgens da schon stehen, dann heißt es, ja, kostet halt, keine Ahnung, 150 Pfund die Stunde.
Und sag mal kurz, weil ich habe dich ja an einem Tag, haben wir ja geschrieben.
Genau, wir wollten eigentlich podcasten von
Tour.
Da habe
ich dich sehr schlecht erlebt im Backstage und du meinst so, es war so, ich kenne es absolut, so ein Grummeltag und du so, ja, und hier die Location, das ist alles irgendwie so, das ist ein Scheißtag und schön, dass du dich meldest, ich freue mich über deine schöne Stimme, so, es ist ein bisschen, noch ein bisschen erotischer, aber das will ich den Leuten jetzt hier ersparen.
Ja, ja, ja.
Erzähl mal so, was, wie die Städte waren, wie war der Vibe, wo war es richtig geil, wie sind die Engländer so?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass das Gute bei uns ja ist, dass wir echt eine unglaublich gute Band- und Crew-Chemie haben, ne? Auch viele aus der Crew schon so lange dabei und einfach dicke Freunde sind und deshalb das sehr, sehr gut läuft. Wir hatten eine Supportband, wir hatten 2 Supportbands, 2 Special Guests. Eine von denen war mit auf dem Bus, sind nur zu dritt, kommen aus Amiland. Julian Kay, von denen habe ich schon erzählt, die waren noch mit uns auf USA-Tour. Die haben sich gebildet aus einer der Bands, die ich in meiner späten Jugend super gern gehört habe, in den End-90ern. Große Vorbilder von mir, die jetzt mit uns als Special Guest auf Tour waren. Die waren mit da, das war eine geile Chemie, 16 Leute im Bus plus 2 Fahrer, also 18. Und steht, also der Vibe ist geil. Es gab halt einfach so Städte, wo du, mich beeinflussen wirklich so Sachen wie, wenn es einfach 2 Wochen lang grau ist und du nie die Sonne siehst.
Ja.
Und ich dann auch nicht Bock habe, mal in die Stadt zu gehen. Sondern ich sitze dann, ich sehe wirklich nur den Bus, ich sehe den Backstage, ich sehe die Halle. Und wenn es dann dreckig ist und kalt.
Ist und, das deine Welt für die Zeit, so, ne?
Genau, aber ich muss mich dann auf mich konzentrieren. Und es gab Städte,
die waren. Machst du ja sonst gar nicht, Christian.
Genau. Nee, du weißt, was ich meine, ne? Also, dass man versucht, diese Kraft zu bündeln. Du bist so ein Spaß, ey. Unfassbar. Ja, jetzt seht ihr, ihr könnt gerade nicht sehen, er streichelt mir das Bein, weil es ihm leid tut. Nicht so hoch. Nein, nicht da. Nicht das.
Ja.
Was wollte ich gerade sagen?
Genau, das Graue zieht dich runter.
Das zieht mich total runter. Aber die Konzerte waren geil. Gerade so London, Manchester.
Wie viele Leute waren in London?
1000.
Crazy, Digga.
Manchester auch fast 1000.
Das war echt crazy.
Das war geil. Was war es? Vorletzte Bristol war auch sehr fett. Das Ding ist, es ist teilweise so, es wird dann in diesen Hallen auch nicht warm. Entweder weil eine Klimaanlage läuft, die vertraglich Hauspolicy nicht abgeschaltet werden kann.
Während der Show?
Ja, während der Show und weil es läuft ja Haze und so und die Leute sterben ja sonst. Ich denke so, was habt ihr denn in den verfickten 70ern gemacht?
Lass sie doch sterben, so, ne? Hast
du da nein, nein, aber mein Gott.
We are Germans, let them die.
Lass den Schweiß von der Decke. We will ask the questions,
yeah. Genau.
Lass den Schweiß von der Decke
We are treffen. Germans, we like it when
Nein, ja, ich habe echt angefangen, dass ich unter meinem dem kleinen Podest, was ich vorne habe, diesem Riser,
eine Heizung hatte.
Mir jetzt einen Heizlüfter hinstellen lassen.
Digga? Das ist toll.
Nee, weil es so kalt war, dass du nicht auf Temperatur kommst. Du kennst das doch, wenn du auf der Bühne nicht anfängst zu schwitzen,
ja, das
ist doch alles doof.
Ja,
und dann fängst du an zu schwitzen und bewegst dich einmal, weil es ein ruhigerer Song ist, für eine Minute nicht. Und dann wird dir arschkalt und am nächsten Tag bist du krank. Also wir haben es alle geschafft. Nee, ey, 2 Wochen gesund geblieben. Aber es war alles geil. Ich kann mich nicht beschweren. Und wie gesagt, der Weg hin und zurück mit Nightliner ist gar nicht so dolle, Alter. Wir sind losgefahren um Mitternacht nach der letzten Show und wir waren am nächsten Tag um 21 Uhr schon in Hamburg.
Okay.
Also das geht. Ist
immer noch fast 24 Stunden.
Ja, aber überleg mal, England mit Fähre, Frankreich, Belgien, Niederlande.
Aber sag mal kurz, was mich interessiert, jetzt habe ich es total vergessen, was mich interessiert, weil mich interessiert vieles.
Soll ich mal zurückspulen?
Nee, alles gut, red mal weiter. Ja, okay, das heißt, war das jetzt eure zweite England-Tour?
Nee, die, keine Ahnung, tausendste.
Wächst es?
Ja.
Ja?
Ja. Ja.
Es ist so krass, ne? Man muss einfach nur spielen.
Genau, es fühlte sich jetzt so an, als wäre es kleiner geworden, weil wir von dieser Lords of Fire Tour kamen mit Feuerschwanz.
Ja.
Das war natürlich einfach krass. Also wenn du jeden Abend halt 2, 3, 4, 5.000 Leute hast mit Pyro, mit 3 Nightlinern, mit 4 Trucks, mit völliger Wahnsinn.
Und auf einmal
dann kommst du nach England und dann hast du auf einmal das Gefühl, ist es geschrumpft? Dann guckst du die Vorverkaufszahlen oder die Zahlen im Nachhinein, denkst du, nö. Das Eichhörnchen ernährt sich immer noch mühsam,
aber
es ernährt sich, es wächst.
Genau, jetzt meine Frage. Wie viele Shows waren es?
8 und ein Festival, 9.
Das heißt, wie viele oft, also was war das längste, was du am Stück Shows spielen musstest?
4.
Okay, das geht ja immer.
Das geht. Und dann eine, also die Off-Days waren halt Reisetage eigentlich. Und was halt ultra weird ist, wenn du in UK spielst, du lässt dieses ganze Merch da herstellen und alles, weil wegen Zoll, du kannst nicht wirklich was mit reinnehmen, ist halt alles kacke, EU, Brexit, Zoll, bla. Und dann fährst du rüber von England, genau, Irland haben wir auch gemacht, fährst du nach Irland, Nordirland, Belfast ist ja noch UK.
Ihr habt in Belfast gespielt?
Genau. Geil. Ist ja noch UK. Da war ich auch tatsächlich mal unterwegs in Belfast, geile Stadt.
In your head,
so.
They are fighting, what's in your head. Geht's da nicht auch schon wieder ab in Belfast?
Geht so. Wir haben aber nicht nur Belfast, sondern auch das andere Irland, Dublin. Und das ist der Punkt, das ist wieder EU. Das heißt, du bist dann in Irland und fährst dann auf einmal über die Grenze
in die
und
EU.
Hast dann das in England hergestellte Merch bei dir, was du dann beim Einfahren in die EU auf einmal wieder verzollen musst.
Ja.
Und dann wieder raus mit dem Schiff wieder rüber. Also das war schon
und wild. Gibt's irgendwas, was du... Also guck mal, wenn ich jetzt an England denke, ne, ist so mein Gefühl, boah, also ne, man sieht diese Demo mit über 100.000 echten Rechten von diesem Hooligan organisiert. Man hat das Gefühl, die liberale Mitte bricht auch geisteskrank weg. Und all diese Sachen und dass irgendwie dieses Land auch ja Richtung Unregierbarkeit sich sozusagen, man hat immer das Gefühl, also ich habe immer das Gefühl, boah, irgendwie so auch so in England ist so Gang Violence ist voll groß, ne?
Armut auch ganz
doll. Armut, ne, also das, ich habe ich guck manchmal, es gibt so eine Serie auf, ich weiß nicht, D-Max oder so, das ist von so wie nennt man die? Die von der Behörde sozusagen losgeschickt werden, wenn du nicht zahlen kannst und Sachen beschlagnahmen.
Ja, Dingsbums, Eintreiber. Ja.
Aber behördlich.
Ja, genau.
Digi. Und es ist, ich glaube, 2/3 aller englischen Familien haben Schulden. Also die Leute sind da wirklich in der, ne, also man sagt auch immer, ja, aber englische Wirtschaft, Digga, englische Wirtschaft ist London. Der Rest ist halt tschüss, so, ne? Und da frage ich mich immer, wie merkst du das da? Hast du nochmal einen Unterschied zu Deutschland, dass du sagst, ja, das ist schon nochmal irgendwie doller? Wie sind die Städte? Wie ist der Vibe? Wie, war es irgendwie irgendwo richtig schön, dass du meinst, oh geil, Digga?
Also man hat gemerkt, dass irgendwie Abendkasse ein bisschen mehr geworden ist, weil die Leute dann doch teilweise spontaner denken, ach, ich gebe jetzt doch das Geld aus fürs Ticket. Also man hat gemerkt, dass der Vorverkauf vorsichtiger gestartet ist, Stichwort Armut. Aber ansonsten in den Städten, wie gesagt, ich habe nicht viel davon gesehen und die Leute, die wir bei den Shows gesehen haben oder bei den Meet and Greets getroffen haben, das ist halt auch so eine Bubble, also wenn du jetzt sagst, ne, rechte Hooligans und so weiter, das ist so eine Bubble, die sich bei uns überhaupt nicht bewegt. Ja, okay. Das sind aber alles, ich mein, Alternative.
Wenn man mal draußen rumläuft, aber das hast du einfach gar nicht gemacht.
Nee,
ganz elitär.
Ich habe es zweimal gemacht tatsächlich, einmal in Belfast, weil ich irgendwie, keine Ahnung, Schuhe brauchte, weil meine Winterstiefel gestorben sind. Und einmal in Southampton, Bristol, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Weil ich irgendwie, keine Ahnung.
In London hast du nichts gemacht?
Socken waren alle. Nee, London habe ich nichts gemacht. Also wir haben Electric Ballroom gespielt. Das ist eine Halle für 1500 Leute. Die gibt es seit 1938, was früher so ein richtiges Tanzlokal war.
Ja.
Also richtig oldschool. Und wo dann auch natürlich die ganzen, also von The Clash bis alles. Also so ein historischer Schuppen. Aber, und es ist auch in Camden Town eigentlich genau das. Ich hätte einfach rumlaufen können, hätte shoppen gehen können, geile Sachen erleben. Aber ich bin an solchen Tagen manchmal so ausgelaugt von Menschen, dass ich denke, ja, ich bin jetzt in Camden Town und jetzt gehe ich da raus, hole mir noch mehr Eindrücke und komme einfach nur müde zurück. Und ich habe dann einfach...
Ich kenne das. Und man hat ja trotzdem auch immer zu tun, ne?
Genau. Also ich will, dann fahre ich lieber mal so nach London 2 Tage und dann genieße ich es auch wirklich. Aber ich kann nicht richtig abschalten, wenn ich weiß, ich habe jetzt 90 Minuten, um einmal ganz schnell expressmäßig mir Camden reinzufahren. Ja,
ja. Camden Lock Market, das weiß ich noch. Da war ich auch als Jugendlicher.
Ja, das ist dann so ein Ding, du hast das Gefühl, das ist wie so Silvester-Pressure. Es ist Silvester, ich muss feiern.
Ja, ja. Ja,
so.
Ja.
Und das mache ich einfach nicht mehr.
Krass. Okay.
Aber ich wollte mal über Tour auch mit dir sprechen. Ich habe nämlich ganz frohlockend gesehen, weil Punk ja tot ist und die Tour auch damit fast durch ist. Das gibt dann noch eine Punk-Lebtour. Das ist ja, Mensch, wie bist du denn darauf gekommen?
Ich bin einfach...
Kommt dann nach der Punk-Lebtour noch die Punk-lebt-immer-noch?
Nee,
Tour?
Lebt Punk noch?
Fragezeichen. Ah, nee, aber finde ich geil.
Nein, also der ausschlaggebende Punkt war natürlich, dass...
Geld.
Ich Geld mag. Und die Tour, ey, also diese erste Tour, also wir hätten eigentlich alles größer spielen können müssen. Ja, also keine Ahnung, Berlin war extrem schnell ausverkauft.
Wo seid ihr, Huxleys?
Huxleys mit 1800, ja. Wo man auch wieder dachte, ey, warum sind wir nicht eigentlich in die Columbia-Halle jetzt gegangen?
Ja, ja. Da passen 1,8 rein inzwischen.
Genau, oder 1,7, irgendwie so. Dann haben wir... das gleiche in München, Leipzig haben wir auch so, warum gehen wir nicht Haus Auensee? Die Leute, das sind immer die größeren Läden. Ne, es war tierisch schnell so ein 1800er Laden.
Felsenkeller?
Felsenkeller.
Ah, ja, okay.
Genau, und hey, das Palladium ist bald dicht. Ne?
Also 3.500?
Vier. Also wir werden einfach das Palladium so, keine Ahnung, so drei Monate vor Show ausverkaufen. Mhm. Und Wiesbaden gibt es auch nur noch irgendwie so.
Wo seid ihr, Wiesbaden?
Schlachthof.
Das ist 2,5 oder so?
2,2.
Ja, also,
Klecker-Tickets gibt es da noch.
Warum weiß man sowas eigentlich alles? Das ist so,
man sagt ja, natürlich, das ist ja so, dass unter Musikern irgendwie rumgewichse. Und dann haben wir gesagt, ey, komm, wir machen noch eine zweite Tour im Herbst. Die ist auch tatsächlich extrem gut losgegangen, vorverkaufsmäßig. Genau, wir spielen jetzt im Winter, das hat sich geändert, wir spielen unser Jahresabschluss in der Inselpark-Arena.
Mhm.
Nicht jetzt, weil wir irgendwie groß Bedenken hätten, ob wir die Sporthalle ausverkaufen. Die ist kleiner, die Inselpark, aber es bleibt einfach mehr hängen.
Das müssen die Leute echt mal...
Also sorry, ne, es ist wirklich so, das Sporthallending, das freut einen ja auch immer und es sieht geil aus und so weiter. Aber am Ende des Tages ist es irgendwie so ein teurer Apparat. Und wenn man, wir haben darüber geredet, so eine Band ist wie wir, die halt bei einem gewissen Ticketpreis sagt, so, nee, Digga, das verlangen wir jetzt nicht. So, weißt du, das ist zu viel. Muss man halt sagen, ist diese Sporthalle halt echt irgendwie so ein bisschen auch mit allen anderen Kosten, die ja nicht weniger werden.
Ja, auch die Merch-Konzession, was sie nehmen, so, die Prozente und alles.
Ist immer ein bisschen so ein Liebhaber-Ding. Und deswegen haben wir gesagt, weißt du was, scheiß mal drauf, wir müssen echt niemandem was beweisen.
Machen wir genauso, wir machen nächstes Jahr auch nicht Sporthalle, für die es noch nicht wissen, einfach weil es bleibt einfach nichts hängen und wir müssen das auch ein bisschen als unseren Job sehen.
Natürlich, und so. Inselpark ist irgendwie cool, ja. Deswegen machen wir das da und hey, ich freue mich, ne? Also ich habe irgendwie, ich bin
an welchen, wann seid ihr in der Inselpark? Nächstes Jahr, weißt du es schon?
Im Dezember irgendwann.
Ja, das ist klar.
Ich weiß nicht.
Okay,
und ich muss halt sagen, es ist wirklich so, dass ich einfach denke, also mir fehlt Live-Spielen voll. Ihr spielt ja richtig viel. Wir haben ja jetzt 2 Shows auch in der großen Freiheit, die es zum Album sozusagen gab, diese Bundle-Shows. Da freue ich mich so derbe drauf und ich freue mich auch auf, dass wir nächstes Jahr 2-mal auf Tour gehen, weil ich schon irgendwie, das hatte ich auch lange nicht mehr. Ich habe echt so eine Live-Sehnsucht. Also ich freue mich wieder darauf, weißt du? Wahrscheinlich geht es mir noch 2 Tagen im Night, leider denke ich so, nee, Scheiße, ich habe keinen Bock. Aber im Moment habe ich einfach richtig Bock. Ich habe auch so Bock auf die neue Platte zu zocken. Es ist einfach, Mann, Digga, das ist wirklich, also wir haben jetzt schon drüber geredet, welche Songs wir spielen. Mhm. Und es hatte ich noch nie, dass ich bei einer Platte denke, boah, der ist live auch krass, der ist live krass, der ist live krass. Und ja, wir da jetzt so ein Auswahlverfahren starten müssen, welche Songs wir spielen, um nicht einfach viel zu lang zu spielen. Und wir waren ja in Dänemark, das machen wir einmal im Jahr, dass wir uns irgendwo am Arsch der Heide, wir waren diesmal in Norddänemark wieder, ein Haus mieten, mit Sauna am besten.
Esbjerg die Gegend, oder was?
Nee, wir waren bei Aalborg.
Mhm.
Und das war so krass, das war so eine, so direkt an der Küste. Und wir waren tatsächlich zum ersten Mal an der Ostseeküste, sonst waren wir immer Nordsee.
Und ist das nicht doof da mit Wind- und Hubschrauberlandeplatz und so?
Es geht eigentlich. Also ich meine, man hat ja, wir haben ja so, so eine Einheit, so eine Unit, die halt uns abschirmt.
Okay.
Ne? Mit so, ja. Also die gehen dann halt mit so großen Windsegeln um uns rum, damit wir da nicht betroffen sind. Nee, aber es ist ein guter, also guter Punkt, den du da angebracht hast. Und ich am ersten Tag, und zwar wirklich, ey, wir waren fast die einzige in dieser Ferienhaussiedlung, die ewig lang an dieser Küste war, habe ich auch gedacht, man hätte uns einfach wirklich sehr leicht abmetzeln können. So ein Massenmörder.
Das ist auf jeden Fall eine gute Szenerie für einen guten Film.
Oder hab ich auch gedacht. Ja. Und ich dachte so, das wäre schon, auf jeden Fall würde hier nicht entdeckt werden, bis der Typ vielleicht irgendwann mal sein Haus putzen will oder so. Und dann müsste er halt richtig putzen. Und ich bin halt jeden Tag joggen gegangen und finde am ersten Tag an so einem kleinen Hafen.
Eine Robbe.
Eine neue Freundin. Und deswegen ziehe ich jetzt nach Dänemark.
Geil.
Nee, so eine Fasssauna am Hafen.
Mhm.
Bro, und das ist so Dänemark, da ist so ein QR-Code und da kannst du halt bezahlen.
Achso, die ist so einfach am Start und du gehst da
und
so.
Und die ist offen, du musst nichts, so.
Und die ist, ey, auch
das
schon
ist eine
an.
Kiste, nee, da ist eine Kiste mit Feuerholz, aha, Anzündern, sogar diesen Tropfen, die du in den Aufguss machen kannst, damit es gut riecht. Und ich so, wow, in Hamburg wären da einfach, würden da Junkies drin sich eine Spritze geben oder Leute würden reinpissen, weil es witzig wäre, in Anführungszeichen. Ja. Und das läuft so auf Vertrauen. Und wir wollten wirklich...
So wie früher diese Tageszeitung, die man sich einfach rausnehmen konnte.
Ja,
und so.
Und wir wollten wirklich zahlen. Mhm. Wirklich, das Fleisch war willig. Aber du konntest dich auch nur registrieren für diese App, wenn du in Norwegen, Dänemark oder Schweden gemeldet bist.
Okay.
Haben wir natürlich gesagt, naja. Und das war sehr witzig. Wir waren dann den einen Tag... Du musst dir vorstellen, es stürmt dann da.
Mhm.
Und dann waren wir mit so 5 dänischen Mädels, die auch einfach super... sympathisch waren, saßen wir da in dieser Fasssauna im Sturm und sind dann ins Meer gehüpft.
Habt ihr Escort-Service gebucht oder was?
Christian, das ist richtig sexistisch, dass du immer denkst, wenn Frauen irgendwie auch in der Sauna sind. Ich muss dich jetzt auch ein bisschen
einfach... Ich spreche ja nur aus, das, was du sonst immer erzählst.
Ich muss dich ein bisschen aware, also aufwecken, ja. Christian. Es gibt tatsächlich auch Frauen, die auch in Saunas gehen mit Männern, die nicht bezahlt werden, Christian. Ich weiß nicht, ob das dein Weltbild crusht, aber so ist das.
Nee, aber sonst, was du sonst immer erzählst, ist ja einfach anders.
Du musst mich hier auch gar nicht so darstellen. Das weißt du ganz genau. Das wissen die Leute auch, dass du einfach hier deine Sichtweise auf das weibliche Geschlecht hast durchscheinen lassen. Es waren einfach coole Mädels und aus Kopenhagen. Und die eine war zurückgezogen, weil sie ihr zweites, also die kam ursprünglich aus der Gegend, weil sie ihr zweites Kind erwartet.
Mhm.
Und die anderen waren Freundinnen aus Kopenhagen, die haben alle zusammen studiert. Und besuchen die einmal im Jahr.
Ah, okay.
Und kennst du so Begegnungen mit Menschen, die, wo du weißt, wir werden die nie wieder sehen? Und es ist aber so nett. Und irgendwie dachte ich so, ey, diese skandinavischen Leute, die sind zum Teil so nice.
Ja,
also so interessiert, aber auch witzig und nice. Und das war wirklich, kennst du, man, oft hat man ja so, wenn man an Urlaube zurückdenkt, so Jahre später, hat man so 1-2 Bilder zurück. So, mehr ist nicht hängen geblieben.
Ja.
Ich weiß, so diese Fasssauna mit diesen Mädels und das Quatschen und so, das war einfach, und dann so ins Meer hüpfen und so. Das wird auf jeden Fall mir in Erinnerung bleiben. Und das war sehr, sehr cool. Und wir haben natürlich wieder endlos auch Songskizzen gemacht.
Ja.
Und ich weiß nicht, du kennst das bestimmt, man hat manchmal, nachdem man so eine Platte gemacht hat, von der man auch einfach sagt, boah, die ist wirklich wahnsinnig geworden, hat man das Gefühl, ich bin leer. Was soll denn noch kommen? Also wie viele Songs soll ich denn noch machen und so weiter und so fort? Und ey, da haben wir so geile Skizzen ausgecheckt und ich bin so schon wieder so gehypt auf neue Musik machen.
Das ist witzig, dass man, ne, du hast gerade eine neue Platte rausgebracht, jetzt für die Leute ganz neu und man selber ist eigentlich schon in einer anderen Welt. Natürlich. Man ist aber für die Leute eigentlich noch maßgeblich in der Welt, die man gerade präsentiert hat. Das heißt, man lebt immer ganz komisch in so eine, in so Zwischendimensionen.
Voll, ne? Also man hat natürlich die Platte auch einfach endlos gehört in den Mixen und so weiter und so fort und ich höre sie tatsächlich jetzt auch noch so, ne? Ich bin einfach voll es hat so einen Spaß gemacht zu merken, so ey, im Moment läuft es einfach mit den Ideen. Wir haben kein Problem uns irgendwie und auch die neuen Sachen sind schon wieder so ein neuer Film ohne, also es ist irgendwie, man hat das Gefühl, sich andersrum, man hat das Gefühl, es sind keine Wiederholungen. Weißt du,
sondern aber ist es noch euer Plan, dass die nächste Platte so ein bisschen so ein Hybrid aus Revolverheld und Max Giesinger wird?
Mehr Richtung Max Giesinger, aber ich will jetzt ja, weil Techno so gut läuft, irgendwie so Max Giesinger auf Techno.
Geil.
Bisschen meine Überlegung. Ja. Oh, ich müsste.
Aber gibt es, vielleicht willst du das jetzt nicht verraten, aber gibt es irgendeinen roten Faden, der gerade interessant ist bei neuen Sachen für euch, wo du sagst, das ist so ein Thema, was euch bewegt, oder es ist einfach durch die Bank weg wieder 1000 verschiedene?
Nee, also Dinge. Dieses, also ich werde wahrscheinlich, ich habe schon überlegt, ob ich irgendeinen Titel wähle für die Platte von einem Land, wo ich gerne auch hinfahren würde und wieder Videos drehe. Das gefällt mir immer ganz gut, nach Georgien oder so. Mhm. Ich nenne das Sahara, das Album. Und wir drehen die ersten Videos in der Sahara. Sowas das zum Beispiel. Kann man machen. Das wäre eine Überlegung. Aber der Vibe muss ja auch passen. Und der Vibe ist, wir sind tatsächlich, deswegen ist witzig, dass du sagst, so viele Skizzen, die Island. Wir gemacht haben, sind sehr UK-ig. Mhm. Also es fühlt sich so, wir haben auch sehr viel Gossip gehört. So die erste Gossip-Platte.
Oh ja.
Ne, mit Beth Dido. Beth Dido, Alter. Und hab gemerkt, wie das mich auch einfach geflasht hat. Und deswegen, also ich würde vielleicht eher sagen, es ist vielleicht hier und da sogar ein Tick UK-ischer, was wir an Skizzen gemacht haben, aber auch wieder harte Nummern. Es ist voll geil. So, und ich bin sehr, sehr geflasht.
Mach doch mal eine Nummer auf Englisch.
Yes, I'm flashed. I like this cash. I want to make a million and there's. What's up? And now make space to my friend. Und dann kommst du.
Nee, aber ich fände es echt mal ganz witzig, wenn man mal tatsächlich guckt, weil gerade was so Collabs angeht, überleg dir mal, man macht eine Collab mit irgendeinem Mucker, so ein richtiger Londoner oder Birminghamer, so eine richtige UK-Band, die auch danach klingt, aus diesem ganzen Indie- oder Oldschool-Punk-Bereich. Das könnte total witzig sein.
Ja,
aber man braucht natürlich den persönlichen Bezug. Also einfach ein Feature machen mit Leuten, die man nicht kennt.
Ich höre natürlich andere Bands, die auch eigentlich deutsch sind, die auf Englisch machen. Und ich finde es halt gut peinlich, Christian.
Ja. Erklär mal, wen meinst du?
Nee, mal gucken. Also schauen wir mal. Ich bin für den deutschen Markt. Das ist so ein bisschen der Film, in dem ich mich gerade bewege. Ansonsten bin ich ja, das kann ich ja hier auch erzählen, weil hier sind ja wirklich nur unsere besten Freunde, die zuhören.
Ja, naja, bei mir hört inzwischen keiner mehr, die haben alle gesagt, das ist jetzt irgendwie, das wiederholt sich
zu viel. Das ist doof.
Ja.
Ich schreibe tatsächlich relativ viel in meinem anderen Job, mittlerweile andere Geschichten und das ist voll krass, weil ich, sagen wir so, ich hatte früher immer das Gefühl, oder die Leute, die ich kannte, die krasse Songwriter für andere waren, waren oft bei sich selber voll erfolglos.
Mhm.
Und mein Gefühl war immer, also sehr elitär, naja, das ist ja klar, weil die haben einfach keine Identität und das merken die Leute bei ihrer Mucke und deswegen können sie sich halt in jeden Hans-Peter einfach direkt reinversetzen und das fällt ihnen leichter und deswegen fällt mir das schwerer, weil ich habe so krasse Identität und ich bin so, weißt du, ich weiß, wer ich bin und wo, was meine Themen sind. Und ich habe jetzt gemerkt, dass das gar nicht stimmt. Dass es eher eine Frage der Sorgfalt ist. Und ich habe jetzt mit einer Person, die wirklich krasse Hits schon geschrieben hat, auch etwas für jemanden geschrieben und war so krass geflasht, wie sorgfältig diese Person wirklich in Bezug auf für wen schreiben wir da gerade war. Die hat einfach ihre Hausaufgaben gemacht, mehr nicht. Also es hatte nichts mit, die hat keine Identität oder so, sondern die hat einfach ihre scheiß Hausaufgaben gemacht und ist dann bei jeder Zeile und bei jeder Melo und bei allem immer dran zu sagen, das ist irgendwie, das ist kein Wort von dieser Person.
Sorry gerade für den Lärm, gerade der Gärtner hat gerade den Rasenmäher, glaube ich, angemacht.
Ja, draußen. Aber ich dachte, den hättest du gefeuert, den anderen eingestellt.
Das ist neuer jetzt, ja. Okay.
Hast du okay. Ja. Und, das, ich meine, das kann man ja sagen, Christian, du schreibst ja sehr, sehr viel auch für andere Leute.
Ja.
Und ich meine, du hast ja, darf man das sagen, du hast ja von einer Platte wirklich den größten Hit geschrieben auch. Darf ich das sagen?
Ja, klar.
Ne, von Nino D'Angelo hast du, glaube ich,
Gesegnet und Verflucht.
Gesegnet und Verflucht, einfach furchtbarer Titel, aber super erfolgreicher Song.
Ich habe ja ganz viel auf der Platte geschrieben, nicht alleine, ne? Ich bin immer, haben noch andere mitgeschrieben, gerade Corvin war da auch mit dabei und, ja, und Nino selber auch, aber ich habe einen großen Teil daran, genau.
Ja. Und das muss man ja sagen, wie, ist für dich was anders, wenn du für andere schreibst? Ja, ne?
Es ist ja, aber guck mal, du kennst das doch gerade selber, es ist, als Produzent macht man das ja schon so ein bisschen, dass man versuchen muss, die Perspektive von den Leuten einzunehmen, für die man produziert. Das muss man bei einigen Leuten mehr machen, bei anderen weniger. Bei euch muss man das relativ wenig machen, weil ihr produziert euch quasi mehr oder weniger von alleine. Ihr wisst genau, was ihr wollt. Da geht es eher darum, wie kann man nach eurem Geschmack irgendwie den Sound in die Richtung bringen. Dann gibt es andere Künstler, die brauchen einen richtigen Regisseur. Du musst gucken, dass du durch deren
Brille guckst. Nein, das ist scheiße.
Ja, mach anders, klingt scheiße.
Das genau. Machst du nochmal, das ist scheiße.
Geh scheißen
mit deinem Text, da kannst du nochmal später kommen. Ja, und, das ist kein Schmäh.
Und beim Songwriting ist es ja nochmal mehr, weil du in der Grundidee schon eine andere Perspektive einnehmen musst. Und wenn du das gerade selber machst, ich finde das mega spannend, vor allen Dingen, weil man Themen, die man selber für sich schon tausendmal beackert hat, eigentlich nochmal emotional hochholen kann, aber in der Lage ist, nochmal ganz anders auszudrücken.
Ja.
Also ich kann ja nicht den 100. Song übers, keine Ahnung, Verlassenwerden schreiben für die gleiche Band. Irgendwann klingt es einfach nur noch dumm. So, aber wenn du quasi das durch die Brille von einem Nino D'Angelo oder einem Joachim Witt oder von einem Michael Jackson, keine Ahnung, machst, ist jetzt, also
deine blödes Michael Beispiel. Jackson Songs sind legendär bis heute.
Genau, das sind die größten. Das ist eine andere Perspektive.
Aber es ist so krass, weil ich, das ist nämlich auch mein Gefühl, da werden auf einmal, wenn man so das auch ernst nimmt und sich da versucht, mehr reinzuversetzen, werden neue Synapsen freigeschaltet.
Absolut.
Weil wie du sagst, ne, es gibt ja, wenn ich schreibe, es gibt gewisse Worte, die benutze ich nicht.
Gerade wenn man schafft, das zu fühlen.
Ja.
Also wenn man auf einmal merkt, so krass, ich bin jetzt wirklich auf der Wellenlänge. Ich würde so selber für mich gar nicht sprechen oder auch musikalisch was machen. Aber ich bin jetzt auf der Wellenlänge, dass ich das fühle, wie die andere Person.
Wie krass hast du das bei den Songs, die du für Freiwild geschrieben hast? Also wie sehr hast du es gefühlt in dem Moment?
Sehr, sehr. Das, sehr. Das Gitarre spielen war immer schwierig, weil immer der rechte Arm, der ist immer so bei jedem Anschlag immer so nach oben. Du musst immer wieder runterdrücken. Und
Ich verstehe die Probleme. Gibt es irgendwas musikalisch, was du in letzter Zeit entdeckt hast, was dich flasht? Weil ich habe was entdeckt.
Also es würde mir jetzt natürlich sofort einfallen. Es hat mich tatsächlich eine Sache geflasht. Es gibt, wo wir gerade bei London sind, es gibt so eine Elektronikkünstlerin, die macht irgendwo so düster Elektronikkram.
Ja.
Ganz weirder, experimenteller, super dirty electronic Scheiß, die heißt Harpy. Das finde ich richtig Harpy, cool.
Das sagt mir was.
Harpy, das ist so richtig, das ist richtig so ein sickes Sounddesign.
Ich muss dir mal was anmachen, was
und das ist cool.
Was
das
ich richtig feier. Barangkok.
Barangkok. AMG?
AMG.
Ich habe erst AMG verstanden.
Ich krieg direkt Lust, ja, er nennt mich sein AMG, weil ich viel schluck. Kein Schulabschluss und er tankt super plus. Mercedes-Benz, nein, er kommt nicht im Bus. Behaarter Kanacke, seine Seiten auf Süffel. Mein Macker hat kein Insta, weil er nur mich will. Dein Macker ist schwul und postet Outfit-Checks. Ich will einen Mann und keine Frau, du Keck. Ich will Schwanz, ich will ein 3-Tage-Bart-Kanacke.
Freitags-Kanacke. Ist ja fast wie Menas-Mosch.
Bro.
Aber sagt er AMG oder IMG oder soll es beides sein?
Er will
einen
AMG-Kanacke, also er will einen richtigen Kanacken haben.
Okay.
Wenn man das so sagen darf. Digi Barangkok, übelst fresher Typ. Und in seinen Videos, und das ist so krass, Bro, also es ist halt, ne, es ist absolut Gay-Rap, aber geil geschrieben. Also auch in diesem AMG-Kanacke sind, er kam in meinen Arsch und das tat so weh, danach schicke ich ihn nach Hause, nämlich AfD. Also wirklich gut geschriebenes Zeug, er ist ein ultra fresher Typ und er hat halt in seinen Videos die ganze Zeit auch Street-Kennex. Und ich dachte so,
wie schreibt sich der
Barangkok? Er hat jetzt auch eine lustige. Hör mal den neuen, hör mal die erste Zeile. Das ist nur der Anfang, ist so hängen geblieben. Der Reim.
Ich mach Urlaub in Dagestan. Ich war noch Dagestan. Ich war nur kurz weg. Komm zurück.
Dagestan.
Ich mach Urlaub in Dagestan. Ich war noch Dagestan. Und
das ist aber schon echt menasmusisch, diesen
Doppelten. Es ist menasmusisch und es ist halt. Also, was mir daran gefällt, ne, jetzt können natürlich Leute einem vorwerfen, haha, so dieser Gay-Humor und du lutscht einen Schwanz und so, das ist halt bei Jungs irgendwie immer ein witziger Humor, der ankommt. Was ich an dem Ding so krass finde, es ist halt wirklich Migrant Background, ne? Mhm. Also wir haben hier so das migrantische Milieu, was sich da gerade öffnet, aber es ist halt nicht ein Token.
Du meinst dass das Stadtbild?
Genau, das Stadtbild. Und du hast halt einen Jungen, der aus dieser Szene kommt und in seinen Videos hast du halt Kennex, Autos, Kampfhunde und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist für mich gerade mit das Progressivste, wenn es darum geht, einen Zeitgeist einzufangen. Und ich finde das so unglaublich fresh und so unglaublich cool, weil es für mich irgendwie den Status unserer Gesellschaft auch an einer gewissen Stelle einfängt. Und da drin so fresh und so treffend und so cool ist und ich das Gefühl habe, so, das ist eine Multikulturalität, die ich liebe, in all ihren Facetten, in all ihren Widersprüchen. Und jetzt habe ich richtig geredet wie so ein kleiner Doktor, aber es hat mir unfassbar gut, also es gefällt mir, musst du mal auschecken, Baran Kok.
Wo du gerade multikulturell sagst, ich muss gerade, das ist völlig unrelated, aber ich muss gerade dran denken. Freund von mir, über den haben wir auch schon mal gesprochen, der Sänger von der Band Nachtblut, liebe Grüße hier übrigens an der Stelle, der hört nämlich gerne unseren Podcast.
Geil, viele Grüße.
Der hat, die machen ja so Dark Black Metal Kram und der hat auch einen Migranten-Hintergrund, der ist selber Grieche und kam hierher als Jugendlicher und die haben einen Song geschrieben, der heißt Multikulturell und in diesem Song geht es darum, wie er Rassisten opfert auf multikulturelle Art und Weise. Er hat aus allen möglichen Kulturen alle diese verschiedenen Todesstrafen, die es gab und Foltermethoden zählt er so auf, auch geschichtlich, historisch, wie und baut das alles in diese Strophen ein und sagt ja, ich töte multikulturell.
Ja.
So, und herrlich. Also es war gerade völliger, einfach nur so ein Brainfart, weil du gerade multikulturell sagtest. In dieser Stelle einmal kurz hier liebe Grüße an der Stelle.
Ja, fällt mir gerade ein.
Guter Song.
Die anderen sind multikulturell. Im Gegensatz zu so weißen, weiß gelesenen Bands wie anderen Bands.
Würde ein Engländer schon als Multikulti gelten?
Nee.
Nee?
White Bubble. White Privilege. Okay. Wir sind wirklich, Sis und die anderen, wirklich multikulturell.
Okay, schade. Ja, gut. Weil Benji ist ja halber Engländer.
Ja, das zählt nicht.
Okay,
halber Engländer.
Ja, scheiße.
Halber Schweizer zählt.
Ja.
Das ist crazy. Das ist eine crazy Kombo.
Ja, okay. Stimmt, das ist auch nicht so weiß. Also bei so einem Schwarzen denke ich auch, bei so einem Schweizer denke ich auch sofort, ja, das ist
nee, wir haben Kap Verde.
Auch ethnologisch.
Schweiz, das ist halt ganz anderer Vibe.
Ja, ich weiß.
Ne?
Ja. Da muss ich, oh, Digga. Ein Kommentar, wow. Es gab einen Kommentar unter einem Video von uns vor 6, 7 Jahren. Ganz normales Performance-Musikvideo. Kommentar bei YouTube. There are no n- in the band. That's racist.
Oh, du hast das Wort aber jetzt gesagt, Christian.
Okay, muss ich
es
jetzt
können
sagen?
Können wir es piepen?
Okay.
Lass uns das bitte piepen.
Können wir piepen. Also, soll ich es wiederholen? Wir haben es jetzt gepiept und ich sag's nochmal. There are no N-words in the band, that's racist. Und ich denke mir so, wow, crazy. Also deinen Witz verstehe ich gerade, ja klar, ist ein Witz zwischen dir und mir. Aber das ist echt, du machst echt ein Video und dann geht es darum, es gibt keinen Schwarzen in der Band, ihr seid Rassisten.
Ja.
Also solche Kommentare
gibt es echt. Wie stehst du denn dazu? Ich habe jetzt ein Post mal gesehen, dass jetzt zum ersten Mal bei einem Festival eine weibliche Band.
Linkin Park.
Headline, ne?
Genau, Linkin Park ist ja inzwischen female fronted, weil Chester Bennington ist ja vor 7, 8 Jahren
gestorben. Ja, und die gestorben. Frau, die Scientology.
Genau, Amy.
Die ist auch
Amy,
krass.
Wie heißt sie denn jetzt?
Amy Winehouse.
Ne, eben nicht.
McDonald.
Aber, oh, warum weiß ich denn nicht, wie sie heißt, verdammt. Ja.
Okay, ja, die genau. Ist auch krass.
Ich finde das neue Linkin Park so gut.
Die ist wirklich ich auch liebe es. Krass, muss man sagen. Und ich habe letztens darüber nachgedacht und ich dachte so, also es gibt ja oft die Diskussion, ja, warum ist denn das, warum ist das Line-Up, also die auf dem Festival spielen, meistens männlich? Und warum gibt es so wenig Frauen? Und da habe ich mich gefragt, ist das Problem, dass man sagt, ey, es gibt auch so wenige weibliche Vorbilder, was Gitarre und so angeht, dass Frauen einfach das Gefühl haben, nee, Gitarre kann ich gar nicht spielen, soll ich gar nicht anfangen, weil das
Männerding.
Das ist ja. Nicht für mich richtig und so ja. Weiter und so fort. Auf der anderen Seite hast du ja zum Beispiel, auch wenn ich zum Beispiel Anna sehe, die Gitarristin von Lino, die ist mit SDP auf Tour, die spielt bei voll vielen Bands, also die ist sehr gefragt. Allein, also sie ist eine krasse Muckerin, ne? Aber ja. Man hat zumindest nicht das Gefühl, dass es ihr im Weg steht, dass sie eine Frau ist. Ich glaube, es hat abgebrochen, Christian.
Nee, läuft noch.
Okay, Entschuldigung. Siehst du das als, naja, am Ende des Tages setzt sich alles, was geil ist, durch und Frauen haben, also jetzt gerade in der, ich beziehe es jetzt besonders oft auf die Gitarrenmusik, ne?
Naja.
Frauen, weil im Rap, finde ich, gibt es schon echt, also...
Ja, und auch an der Front, ne? Also bei Gesang und so, klar. Und, ja. Und Solo-Künstlerinnen und so. Gibt's ein...
Genau, das, aber diese Bands, wo du sagst so, ey, da sind irgendwie Mädels bei, hast du das Gefühl, dass das einfach darin liegt, dass so, genau, irgendwie dann doch der Gitarrenspieler immer männlich gelesen wird und der Schlagzeuger und man sagt so, also weißt du, dass das Teil sozusagen dieser Ausgrenzung ist, dass man sagt so, ja, Frauen haben das Gefühl oder das kleine Mädchen hat halt das Gefühl, nee, das steht mir nicht, zu, Gitarre zu spielen oder Schlagzeug. Oder meinst du, es ist einfach, ja, die Mädels haben da auch nicht so Bock drauf und wollen dann doch lieber singen und rappen oder, also weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Was ich mich gerade frage, wann ging das los? Woher kommt das? Weil zum Beispiel in der Klasse. Ja,
das kommt von der Woken Bubble, Christian. Nein, das sind die uns das Schnitzel verbieten wollen, die dir und mir sagen wollen, Diesel dürfen wir nicht mehr fahren und so. Die Leute sind das.
Ich lasse ihn jetzt erstmal kurz.
Das sind die Leute, ja? Das sind Leute, die gegen uns sind. Mhm. Verstehst du? Ja. Da will ich doch hinaus rauf. Das sind die Leute, die uns ja. Klein halten wollen. Und jetzt dürfen wir als Männer nicht mal mehr auf Festivals. Ja. Christian.
Ich habe auch noch eine Idee für ein Thema. Nein. Wo ich mich frage, woher kommt das? Also, weil zum Beispiel in der klassischen Musik ist es viel gleichmäßiger aufgeteilt. Als es losging mit Bandmusik, also mit dem Jazz vor ungefähr 100 Jahren.
Oh, jetzt kommt so eine Geschichte. Aber ja.
Frage ich mich gerade, war es vielleicht damals gerade in dieser Clubwelt, in diesen Bars und in diesen Clubs, hat es sich vielleicht nicht geziemt für Damen, da in so Bands zu spielen? War das irgendwie anrüchig oder irgendwas? Weil Jazzsängerinnen und so gab es ganz viel. Und hier und da auch mal paar Instrumentalistinnen, aber ansonsten war dieses Band-Ding, war ein sehr männerdominiertes Ding, auch die Songwriter. Es gab Frauen, die haben sich Männernamen gegeben, um als Songwriter Songs schreiben zu können. Man hat sich nicht geziemt, man musste irgendwie zu Hause bleiben. Das heißt, lass mich ganz kurz den Bogen einmal schließen, aber was du da sagst, dass es an Vorbildern fehlt, es ist zum Glück ja etwas, was sich so langsam ein bisschen aufweicht, aber ich glaube, das eine bedingt das andere, dass es irgendwie falsch vorgelebt wird. Das nach wie vor, es gibt so wenige, inzwischen zum Glück mehr, dass es so wenige gibt, wo dann auch kleine Mädchen sagen, ey geil, da ist vielleicht auch für mich eine Perspektive. Und jetzt vielleicht ein paar mehr Vorbilder gibt als vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, vor 30, genauso in der Tontechnik. Als ich Tontechnik studiert habe, vor 20 Jahren, gab es ein Mädel im Kurs. Hm. Wenn ich jetzt mal schaue, was an der SAE in Hamburg so los ist, gibt es zumindest irgendwie schon mal ein Viertel der Leute, okay, die Tontechnik machen, sind Mädels.
Es ist ja auch krass, ich meine, das ist mir letztens erst klar geworden. Die Rolle der Frau sozusagen in dieser Gesellschaft, wie sie irgendwie traditionell gelesen wurde, oder wurde ja auch immer erwartet, dass die Frau sich möglichst schmal macht. Weißt du, was ich meine? Ja. Also bloß nicht auffallen.
Und trotzdem alles machen im Hintergrund.
Und wenn, genau, alles. Und wenn, dann musst du aber bitte gut aussehen.
Ja, klar.
Das ist so deine Rolle, aber bloß nicht zu viel Raum, weil das ist den Männern vorbestimmt. Und da merkt man irgendwie, dass natürlich auch Rap progressiv ist und dass Rap natürlich auch irgendwie etwas hat, so eine Kultur hat, wo halt so oder so der Lauteste gewinnt. Und wenn dann ein Mädel da hinsteppt und sagt, ey, ihr seid alle scheiße, gib mal das Mikrofon, dann bringt die von vornherein schon diese Attitüde mit.
Ja.
Ne? Und ich meine, es gibt echt, es gibt sehr, sehr coolen Female Rap, muss man sagen. Und da frage ich mich, ob es dann halt irgendwie auf der anderen Seite, in der Gitarrenmusik halt, trotz alledem, auch wenn man sich das vielleicht gar nicht vergegenwärtigt, das Gefühl bei Frauen ist so, oh, die Rolle des Gitarristen, das ist schon sehr ein sich breit machen, sehr laut sein, das ist ein lautes Instrument, ja. Schlagzeug genauso, das ziemt sich nicht.
Was ich mich gerade frage, und das ist etwas, das kann man wahrscheinlich nie so wirklich messen, weil es immer eine kulturelle Vorbestimmung gibt, aber was ich mich gerade frage, ist es so, was ja häufig gern behauptet wird, eine harte Musik ist halt etwas, da lassen sich eher Männer zu hinreißen.
Mhm.
Natürlich jetzt sagen ganz viele Frauen, nee, stopp, ich höre Metal, seit ich klein bin. Ich rede aber nicht von euch, die Metal hören, sondern ich rede vom absoluten Durchschnitt. Man wird es nie rausbekommen. Aber ist es so, dass vielleicht Männer, weil Männer auch im Kern häufig schneller aufbrausen sind, aggressiver sind, sich vielleicht zu harter Musik deshalb mehr hingezogen fühlen, gibt es eine Grundvoraussetzung, dass vielleicht je härter die Musik wird, sich Männer dort eher aufgehoben fühlen als Frauen? Keine Ahnung, werden wir nie rausbekommen.
Ich meine, die Frage ist, warst du mal auf dem irgendwie Impericon Festival?
Ja,
kenne das Beatdown alles. Und
ja, Hardcore, volle Kanne.
Bro, da sind so viele Frauen.
Ich einfach. Weiß, aber deshalb frage ich mich, gibt es sowas? Gibt es da Studien drüber? Aber wie gesagt, ich möchte jetzt gar nichts irgendwie hier sagen, ja, das ist halt so ein Männerding. Ich stelle nur Fragen.
Nein, ja. Ich stelle hier nur Fragen.
Nein, ich frage mich tatsächlich, gibt es da Ansätze? Hat es irgendwas damit zu tun? Weil ich kenne so, also auch bei uns, ne, also ich kenne so viel Mädels, die eben harte Mucke hören. Und da muss ich an Stefan Raab denken, der genau in diesem Jahr, wo Feuerschwanz beim ESC waren, hatte er als Argument gebracht, gegenüber Feuerschwanz, ja, es war einer dieser Argumente, sie nicht zum ESC zu schicken. Man muss auch mal sagen, ihr macht halt Metal und beim ESC, das hören halt maßgeblich Frauen, wo ich auch denke, was, ESC-Publikum sind maßgeblich Frauen? Hast du dich mal mit der ESC-Szene beschäftigt? Und da können wir.
Also das stimmt gar nicht.
ESC-Szene ist ganz, also hören auch viele Frauen, aber so die ESC-Fans, der Kern der Fans sind ganz viel homosexuelle Männer.
Okay.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger ESC-Fan-Kern. Egal, auf jeden Fall Aussage von Stefan Raab war, Metal ist keine Frauenmusik.
Hm.
Da,
Naja, Christian,
Feuerschwanz jetzt
Stefan Raab hat ja in letzter Zeit einige falsche Einschätzungen.
Genau, Feuerschwanz haben jetzt daraufhin dann als Gegenreaktion die Ladies Night gemacht, also mit K geschrieben natürlich wegen Ritter und so,
ja.
So ähnlich wie diese KIZ-Konzerte, wo dann einfach nur Frauen kommen.
Geil.
Und das war zack so ausverkauft. Deshalb, keine Ahnung, ich glaube tatsächlich, dass es maßgeblich einfach ein falsches Vorleben ist. Wir leben den Mädels da draußen vor in dieser Gitarrenmusik, dass es irgendwie ein Männerding ist.
Ja.
Und ich habe eine interessante Diskussion gehabt mit Lena von der Band Infected Rain, mit der haben wir gerade unsere neue Single gemacht. Ist eine Metalband aus Moldawien ist auf Deutsch.
Ja.
Ne? Und sie meinte zu mir, dass sie sich immer tierisch drüber aufregt, wenn sie als Genrebezeichnung für ihre Band Female Fronted Metal liest. Und ich und
das
sie
hast
sagte,
du mir schon mal erzählt.
Ach, da haben wir schon einen Podcast drüber gesprochen?
Ist ja eigentlich, ja,
genau.
Ist ja eigentlich,
sorry,
ist Metal,
wiederhole ich mich.
Warum muss man das betonen?
Genau, und wenn, dann soll bitte gesagt werden, welche Art von Metal ist es denn?
Ja.
Und nicht Female Fronted. Deshalb sagen wir jetzt auch, wir machen Male Fronted Metal.
Male Fronted Metal.
So. Siehst du, wiederholen es wirklich schon im Podcast, können wir es auch lassen.
Wir lassen es jetzt.
Ja.
So, dann hören wir halt jetzt auf.
Eine letzte Sache noch.
Und da wollte ich dich noch fragen, du hattest zu Michael Jackson neue News?
Nee, das erzähl ich dir gleich, ganz kurz, privat. Ich wollte noch sagen, ich mache nächstes Jahr am 3. Oktober, um den Tag der Deutschen Einheit zu feiern, in der Markthalle mache ich Solo-Konzert.
Nee.
So Chris Harms mit Band, so meine Elektro-Sachen.
Ist das deine Band oder nimmst du bewusst eine andere?
Nein, das ist die Solo-Band. Ich habe ja dieses Jahr ein Konzert auf Mira Luna gemacht. Die besteht aus Corvin.
Ja.
An seinen Keyboard-Türmen.
Unangenehmer
aus, auch,
ne,
super unangenehm.
Ja.
Dann aus Niklas Thurmann, das ist Corvins ganz alter Schulfreund.
Der hat bei mir mal
Niki, ach, du weißt doch,
ja,
klar, genau, ja. Hat doch Stern, wie hieß der da?
Stern. Du bist mein Star.
Du bist mein Star.
Ferris.
Genau, einer der krassesten Gitarristen. mega Typ, Niggi. Der hat auch auf den Ferris-Platten, den habe ich ja ganz viel im Studio für die Ferris-Platten gehabt, cool. Für Gitarre. Und Nick, unser Lord of Lost Drummer, spielt Schlagzeug. Okay. Das ist so meine Live-Band.
Oh, auch schwierig.
Ja, alles schwierig. Alles schwierig.
Ja, da komme ich doch vorbei.
Ja.
Okay. Ich habe noch nie, du erzählst es doch damit, oder ist jetzt nur Werbezeit?
Nee, ich wollte eigentlich nur, dass die Leute, ja, okay, du kannst auch, ja, Gästeliste.
Ich komme, Gästeliste plus 8, ich komme mit meinem Cousin und ich schicke dir rüber, was wir hinten gerne haben hätten würden und ich mache auf jeden Fall auch 3, 4, 5 Solo-Songs.
Bist du happy mit bisschen Toast und Cheddar?
Nee.
Okay.
Bro, ich brauche das Stadion-Buffet.
Okay.
Checkst du? Und genau, darauf freue ich mich definitiv.
Wir machen ja ab nächstes Jahr mit Lord of Lost, ab Sommer machen wir eine Tourpause für mindestens ein Jahr. Das heißt, wir könnten den Podcast dann endlich alle 3 Tage machen.
Ja, lasst uns doch jeden Tag einen Podcast
machen. Okay.
Wie Ronsheimer, Digga.
Macht er das jeden Tag?
Jeden Tag. Und immer so geisteskrank riesige Gesprächspartner, Zelensky. Digga, okay. Wow. Das ist echt Wahnsinn. Jeden Tag.
Okay.
Jeden Tag, Christian.
Okay, gut.
In diesem Sinne, Leute, holt euch die letzten Tickets für unseren Live-Podcast am 20.12. in der Großen Freiheit 36 auf missglückte-welt.de. Missglückte mit
UE. Sind, glaube ich, in der letzten Stunde schon weniger geworden.
Ja. Genau, so wie unsere Zuhörer. Und ja, Christian, ich freue mich, dass du jetzt wieder da bist, von der Insel, wohlbehalten.
Ja.
Und ich liebe dich.
Ich dich auch.
Tschüss.